Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern Geflüchtete, die Asyl beantragen, mal mit Erfolg oder auch nicht. Im zweiten Fall werden sie abgeschoben, ohne dass die Mehrheit der einheimischen BewohnerInnen über ihre Situation im Herkunftsland oder ihre Fluchtgründe etwas wissen. So ist es zum Beispiel bei den Menschen aus Mauretanien. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Sondersendung von Radio Utopia. Mein Name ist Tini und ich werde euch durch diese Stunde begleiten. Mit dieser Sendung möchten wir einen Beitrag zu mehr Verständnis über die Migration und Flucht leisten. Sie wendet sich an alle, inklusive die Beamtinnen der für Abschiebungen entscheidenden Instanzen in Deutschland. Denn die meisten MauretanierInnen, die in Deutschland Asyl beantragt haben, leben in Mecklenburg-Vorpommern. Mauretanien besteht zum großen Teil aus Wüste. Der Süden des Landes liegt in der Sahelzone. Diese islamische Republik zählt 4,5 Millionen EinwohnerInnen. Die arabische Minderheit herrscht über die schwarze Bevölkerung. Es gibt weder Gleichheit vor dem Gesetz noch die Freiheit, seine Meinung öffentlich zu sagen. Die sogenannten weißen Mauren besetzen die wichtigen Positionen in Politik, Justiz, Wirtschaft, Militär, Verwaltung, im Bildungs- und Gesundheitswesen. Obwohl Sklaverei in Mauretanien seit 1981 verboten ist, wird sie weiter praktiziert und wird meistens nicht bestraft. Die Richter dort bearbeiten nicht weiter die Fälle von Sklaverei oder wenn es eine Anklage gibt, stellen sie meistens das Verfahren ein. Laut Biram Da Abdeit, Antisklaverei-Aktivist aus Mauretanien und Gründer der Initiative zur Wiederbelebung der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, welcher schon einmal in Rostock zu Besuch war, die Söhne, Töchter und Enkel von Sklaven leiden an Diskriminierung und Ungleichheit, die nur ihre Geburt erklären kann. Viele Mauretanierinnen der unterdrückten Gruppen haben keine Papiere. Die Verwaltungen in den Regionen, in denen vorwiegend Schwarze leben, arbeiten gar nicht oder schlecht. Um Papiere zu bekommen, müssen unangemessen viele Beweise für die mauretanische Staatsangehörigkeit erbracht werden. Längst nicht jedes Neugeborene der unterdrückten Gruppen wird auch ins Geburtsregister aufgenommen. Der offizielle Anteil der Schwarzen an der gesamten Bevölkerung wird so künstlich klein gehalten, auch um sie von Wahlen auszuschließen. Vier Personen werden sich hier zu diesem Thema äußern, teilen mit uns ganz persönliche Erfahrungen, Meinungen und Hoffnungen. Die Interviews wurden geführt von Maike und Christiane von den NGOs Pro Bleiberecht und Afrik-Urup Interact. Zuerst hören wir Amadou Mbo, Generalsekretär des Vereins AMDH, der Mauretanischen Menschenrechtsverein, der uns über Sklaverei und rassistische Diskriminierung in Mauretanien aufklärt.
Sklaverei kommt häufig vor, trotz der verschiedenen Gesetze, die die Sklaverei verbieten, ja sogar unter Strafe stellen. Ein Gesetz ist ein Gesetz, aber die Praxis ist etwas anderes. Wir haben mehrere Gesetze, aber die Praxis folgt ihnen nicht. Die Sklaven werden immer noch als Untermenschen behandelt. Alle ethnischen Gruppen praktizieren die Sklaverei auf die eine oder andere Art und Weise. Es gibt auch die rassistische Diskriminierung und den Ausschluss aller Menschen, die schwarz sind. Die letzten nationalen Aufnahmeverfahren bei Verwaltung und Polizei zeigen das. Für diese Posten werden nur Mitglieder der Berberstämme aufgenommen. Das verdeutlicht die Diskriminierung. Das ist auch ein Grund, warum die Mauretanierinnen das Land verlassen, um anderswo Schutz zu suchen. Wir Menschenrechtsverteidigerinnen sind überhaupt nicht geschützt vor einigen sehr negativen Auswirkungen. Wir werden in unserer Arbeit und im Alltag stark beeinträchtigt. Auch wenn wir noch im Land bleiben, werden wir in unseren Aktivitäten behindert. Manchmal riskieren wir, ins Gefängnis zu kommen oder sogar unser Leben. Mauretanien bleibt ein gefährliches Land für alle, die keine Mauretanier sind, für alle, die von Sklaven abstammen.
Alors,
Also, du hast unterschieden zwischen Menschen, die von Sklaven abstammen und anderen, die zwar nicht von Sklaven abstammen, aber unter rassistischer Diskriminierung leiden. Das betrifft also die gesamte schwarze Bevölkerung von Mauretanien. Kannst du uns genauer erklären, worin genau die Diskriminierung besteht? Wir kennen hier zum Beispiel Leute, die seit ihrer Kindheit keine Papiere haben.
Seit der Volkszählung von 2011 müssen alle Vorfahren, der Großvater, die Großmutter, Papiere gehabt haben, damit wir, die jüngere Generation, registriert werden können. Das ist nicht der Fall, denn es war keine Tradition, Ausweispapiere zu haben. Das ist ganz neu. Das System ist diskriminierend, denn auch die Weißen haben bisher keine Papiere. Aber sie schaffen es, sich über die Kadis, das sind die traditionellen Richter, Papiere ausstellen zu lassen. Aber wenn sie Afrikaner sind, ist es fast unmöglich, diese Papiere zu bekommen. Wenn du keine Papiere von deiner Mutter und deinem Vater hast, kannst du dich nicht registrieren lassen. Das ist schon eine zweifache Strafe der Diskriminierung, dass sie sich nicht registrieren lassen können. Sie werden staatenlos in ihrem eigenen Land.
Das heißt, man kann nicht in die Schule gehen, man kann nicht wählen gehen.
Ja, das ist nicht möglich, weil sie keine Ausweispapiere haben. Können sie nicht in die Schule gehen, sie können nicht an Wahlen teilnehmen, weil sie keinen Ausweis haben, der es ihnen erlauben würde, es zu tun. Es sind Personen, die in der Realität nicht existiert. Sie sind da, aber für die Verwaltung existieren sie nicht.
Die mauretanische Bevölkerung hat im Sommer 2019 einen neuen Präsidenten gewählt. Hat sich seitdem was geändert? Gibt es Hoffnung auf Veränderung? Denn es gibt ein Gesetz, aber das wird nicht angewendet. Meine zweite Frage lautet, die Richter, was machen die?
Was hat sich geändert? Nichts hat sich geändert. Ein neuer Mann ist an der Spitze, aber sie kommen alle vom Militär, von der gleichen Ethnie. Nichts hat sich verändert. Unsere Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Das ist nicht vorstellbar. Die Richter kommen auch aus einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht. Das sind keine Nachkommen von Sklaven, das sind eher Leute, die selbst Sklaven hatten. Sie sind Nachkommen der Adligen. Ich glaube, das wird noch ein langer Kampf. Wir haben schöne Tage vor uns.
Le combat reste, il est encore long. On a de beaux jours devant nous.
Ich habe gelesen von einer Agentur, die nennt sich Tasure. Da fahren Leute herum und erheben Fälle von Sklaverei. Ist dir diese Agentur bekannt und kannst du ihre Effizienz bestätigen?
Dans les différentes régions pour constater des cas d'esclavage, est-ce que tu confirmes l'existence de et l'efficacité?
L'agence existe, effectivement, l'agence existe, elle est créée.
Diese Agentur existiert. Sie wurde gegründet, um den Sklaven, den ehemaligen Sklaven und den Armen im Allgemeinen zu helfen, damit sie ihr Leben meistern können.
C'est de la vie. Donc, c'est une agence qui a des fonds. On a plus que ça. On a aussi.
Das ist eine Agentur, die über Mittel verfügt. Wir haben noch mehr. Wir haben auch eine Menschenrechtskommission, die herumreist. Aber die Situation festzustellen, ist das eine. Sie zu reparieren, etwas anderes. Es ist einfach, das festzustellen, aber es gibt keine klaren Maßnahmen, um die Sklaverei auszulöschen, in ganz Mauretanien.
Oh, ça existe, mais il y a pas de des mesures claires qui sont mises à cette place pour éradiquer la situation d'esclaves et des négros mauritaniens.
Quelle pression pourrait venir de l'extérieur, puisque vu de l'intérieur...
Wie könnte Druck vom Ausland ausgeübt werden?
Il y a pas un grand espoir.
La communauté internationale a toujours des moyens de pression sur les États.
Die internationale Gemeinschaft hat immer Mittel, Druck auszuüben. Die EU hat wichtige finanzielle Mittel, die eingesetzt werden könnten, um die Situation zu verbessern. Es gibt keine Transparenz in den Beziehungen zwischen unseren Staaten. Das ist ein anderes Problem. Die Staaten sind nicht immer befreundet, sie haben Interessen. Das ist eine andere bittere Wahrheit, aber das muss man wissen. Es gibt seit 15 Jahren Verhandlungen für Verträge. Wir kämpfen, aber da geht nichts weiter.
Je vous dis, ça fait plus de 15 ans sur la question de la migration, les accords qui se font, on se bat, mais bon, il y a rien qui évolue. Pour revenir à la question, je pense que oui, il y a des leviers.
Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gibt Mittel, die EU oder ein Land wie Deutschland einsetzen könnten, auch auf der Ebene der Kooperation, ob sie nun bilateral oder unilateral sind.
Es gibt viele Texte, die aus Afrika kommen, die mit den Worten enden, auf eine gute Regierung. Was wäre für dich eine gute Regierung?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Dazu gibt es verschiedene Ansichten. Ich gehöre zur Zivilgesellschaft, also habe ich meine Meinung dazu. Es gibt keine gute Regierung ohne Partizipation, ohne Einbeziehung der Bevölkerung. Was wir, die Zivilgesellschaft in Mauretanien, vorschlagen, wird nicht angenommen. In Mauretanien beteiligt sich die Bevölkerung nicht. Es gibt keine Möglichkeiten der Beteiligung in öffentlichen Belangen. Es gibt Korruption, die ganz offen praktiziert wird, Klientelismus, der überwiegt. In ganz Afrika beteiligt sich die Bevölkerung nicht. Und es gibt keine Erneuerung. Das bringt uns in eine gefährliche Lage, ob es nun in Mauretanien, Mali, Senegal oder anderswo ist. Es bräuchte eine aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft.
Aissata Ba ist aus Mauretanien geflohen, um ihre Tochter vor der Genitalverstümmelung zu retten, die dort und in den Nachbarländern weit verbreitet ist.
Ich bin mariée, Mama de 5 enfants. Ich habite à Mecklenburg.
Ich bin verheiratet und Mutter von 5 Kindern. Ich lebe in Mecklenburg. Vor beinahe 5 Jahren sind wir mit meinem Mann und unseren 5 Kindern nach Deutschland gekommen. Wir haben Mauretanien verlassen, um unsere Tochter vor der Genitalverstümmelung zu bewahren. Meine Schwiegermutter, also die Mutter meines Mannes, und die Schwestern wollten unsere Tochter um jeden Preis beschneiden. Wir wussten, dass sie entschlossen waren, es zu tun. Sie konnten es in unserer Abwesenheit tun. Unsere Tochter war gefährdet. Die beste Lösung für uns war, das Land zu verlassen.
War die Flucht die einzige Möglichkeit, der Genitalverstümmelung zu entgehen?
Ja, wirklich. Denn ich konnte auch nicht zur Familie meiner Mutter gehen, da sie das auch selbst praktiziert. Es gab keine Möglichkeit, davor geschützt zu sein.
Wer ist in Mauretanien von der Genitalverstümmelung betroffen?
Vor allem die Pular, wie wir. Die Olof, die Sonitière, die Bambara und die Schwarzen Mauren. Nach meinem Wissen sind das die Gruppen.
Und was heißt Genitalverstümmelung ganz konkret?
Konkret heißt es, dass sie Mädchen von 6, 7 Jahren, je nach Familie, bis zu 10, 12 Jahren nehmen, um die Klitoris der kleinen Mädchen zu beschneiden. Viele Frauen verlassen Mauretanien, Mali, den Senegal und Guinea deswegen. Es gibt viele Länder, in denen das praktiziert wird. Viele Familien verlassen diese Länder deswegen.
Ich nehme an, dass neben der Genitalverstümmelung auch das Leben sonst für die Mädchen und Frauen sehr schwer ist. Welche Probleme gibt es außerdem noch für Frauen und Mädchen?
Quels, après vous, sont les autres problèmes qui existent pour les filles et les femmes?
Die Frauen haben kaum Rechte. Sie haben eigentlich nichts zu sagen. Allgemein sind sie in Mauretanien sehr schwach. Frauen werden häufig vergewaltigt. Es gibt keine Rechte, keine Gerichtsbarkeit. Es gibt gar nichts. Frauen werden auch zwangsverheiratet. Nicht in allen Familien, aber das existiert. Frauen in Mauretanien sind wirklich sehr schwach. Es gibt keine Frauenrechte. Es ist kompliziert.
Auch Sklaverei gibt es in Mauretanien. Wie ist da die Situation der Frauen?
Ja, Sklaverei ist ein Problem in unserem Land. Es gibt Menschen, die arbeiten in den Häusern Tag und Nacht als Dienstboten. Sie werden im Haus festgehalten und manchmal auch gefoltert.
Obwohl die Sklaverei 1981 offiziell abgeschafft wurde, existiert sie immer noch.
Sie existiert immer noch in Mauretanien. Ich glaube, sie wird immer existieren. Da kann man nichts machen. Sie ist verboten, aber sie besteht weiter fort, ja.
Und wie ist die Situation für eine Frau, die Sklavin ist? Und wie könnte sie aus dieser Lage entkommen?
Une possibilité pour s'échapper de cette situation?
Es gibt keinen Ausweg. Auch wenn das Mädchen oder die Frau fliehen, werden sie wieder eingefangen. Sie würde ihr Leben aufs Spiel setzen. Sie wird gefoltert, sie wird misshandelt, sie wird ins Zimmer eingesperrt. Es ist kompliziert. Die Sklaverei gibt es wirklich. Die Frauen wissen das. Deshalb versuchen sie nicht einmal zu flüchten. Sie würden nicht weit kommen. Deshalb akzeptieren sie die Sklaverei. Sie ist da. Sie arbeiten Tag und Nacht. Sie sind Haussklavinnen. Das ist eine traurige Realität.
Gehen die Mädchen denn in die Schule?
Im Allgemeinen schon, aber nicht alle. Es gibt entlegene Dörfer in Mauretanien, da gehen die Mädchen nicht in die Schule. Sie bleiben zu Hause, nur die Jungen gehen in die Schule.
Und in welchen Dörfern ist das so?
Es gibt viele Dörfer, wo die Mädchen nicht zur Schule gehen. Ich kenne nicht alle Namen. Und es gibt viele entlegene Dörfer, in denen die Mädchen in die Schule gehen.
Wovon hängt es ab, ob die Mädchen in die Schule gehen oder nicht? Das verstehe ich nicht ganz.
Es gibt Familien, die meinen, ein Mädchen brauche nicht in die Schule zu gehen, brauche nicht zu lernen. Ein Mädchen solle zu Hause bleiben, solle dort arbeiten, solle kein Diplom, keinen Schulabschluss machen. Der Mann soll lernen, soll arbeiten gehen. Die Frau soll immer im Haus bleiben. In manchen Familien herrscht diese Meinung vor.
Ici, à Mecklenburg-Vorpommern, quelle est la situation de votre famille?
Und hier in Mecklenburg-Vorpommern, wie ist die Situation da?
Ja, es geht. Am Anfang war es schwierig, aber jetzt geht es besser. Die Kinder am Anfang wurden sie gehänselt. Man hat sie als Schokolade, als N-Wort oder Schwarze bezeichnet. Aber jetzt geht alles gut. Wir haben uns eingelebt. Es geht uns gut.
Mais ils ont pas l'habitude d'être insultés. Les autres l'ont l'habitude.
Heißt das, sie haben sich daran gewöhnt, beschimpft zu werden, oder haben die anderen sich an sie gewöhnt?
Bon, les autres ont l'habitude de vivre avec eux, bien sûr.
Ja, es gibt immer Probleme unter Kindern. Ich finde das normal. Aber am Anfang war es wirklich viel schwieriger. Es ist vielleicht normal, denn die Kinder sehen hier ja nicht gerade viele Schwarze. Ich weiß nicht.
Ich habe eine Frage. Die Genitalverstümmelung ist ein Grund, das Land zu verlassen. Aber dieser Grund wird nicht anerkannt. Also muss hier ein Kampf geführt werden. Hier in Deutschland gibt es Frauengruppen, die darüber sprechen, die das thematisieren. Wir müssen ihr Engagement unterstützen, damit es in deinem Land auch bekannt wird. Es gibt auch in Mauretanien Frauengruppen, die es wagen, gegen diese Praxis zu protestieren.
Il y a des groupes de femmes qui parlent de ça et qui le thématisent. Il faut vraiment soutenir cette démarche-là et que ça se sache aussi dans le pays. Je ne sais pas s'il y a des protestations en Mauritanie contre cette pratique de la part de groupes de femmes. Est-ce qu'il y a des groupes de femmes qui osent protester dans le pays contre cette pratique?
Ja, das stimmt. Es gibt in Mauretanien Frauengruppen, die dagegen ankämpfen. Aber sie haben keine Macht. Die Regierung unterstützt sie nicht. Das Wort der Frauen ist nicht viel wert in Mauretanien, vor allem der schwarzen Frauen. Es ist verboten, wird aber weiterhin praktiziert.
On dit, vous voyez, que c'est interdit, mais les gens pratiquent jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup, toujours des filles excisées et avoir des problèmes.
Bis heute werden junge Mädchen beschnitten. Manche haben Probleme danach, sie verbluten, manche sterben sogar. Sie sind seelisch und mental zerstört.
Es wird also noch ein langer Kampf sein, auch hier in Europa, bis die Genitalverstümmelung als Asylgrund offiziell anerkannt wird.
Ça va être une longue bagarre, mais de faire admettre que c'est une raison pour obtenir l'asile ici officiellement.
Ja, sicherlich. Die Genitalverstümmelung geht weiter in Mauretanien und ich glaube, sie wird auch in Zukunft noch lange praktiziert werden. Obwohl die Leute sagen, das sei verboten. Die Mütter, die Familien haben Angst. Sie ziehen es vor, das Land zu verlassen. Sie gehen nach Deutschland, nach Frankreich, um wirklich in Sicherheit zu sein. Mädchen sterben jeden Tag. Wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt bringt, hat sie Angst. Sie hat Angst um ihr Kind. Ich habe das erlebt. Ich hatte immer Angst. Frau Bahr wurde Asyl gewährt. Anders erging es einer Frau aus Mauretanien, die ebenfalls einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatte. Sie kommt aus einem ehemaligen Sklavenstamm, hat deshalb, wie die meisten Angehörigen dieser Gesellschaftsgruppen, keine Papiere. Würde sie in ihr Herkunftsland abgeschoben werden, wäre sie vollkommen rechtlos gestellt, sagte die Geflüchtete vor Gericht aus. Rechtlos zu sein, ohne Papiere, bedeutet, dass sie notfalls als Sklavin arbeiten müsste. Vielleicht würde sie auch ein anderes Arbeitsverhältnis finden, doch ohne Papiere droht ihr sexuelle oder andere Ausbeutung, ohne dass sie sich dagegen wehren könnte. Für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kein Grund, der Frau Asyl zu gewähren. Die daraufhin angerufenen Gerichte stellten die Ablehnung des Asyls durch das Amt nicht in Frage. Schließlich legte die Frau aus Mauretanien Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein und bekam Recht. Nun muss der Fall erneut verhandelt werden. Maike von ProBleiberecht sprach mit der Anwältin der Geflüchteten, Simone Böhne, über die Stolperfallen eines Asylverfahrens in Deutschland.
Das Verfassungsgericht hat also gesagt, dieses Verfahren muss nochmal neu geprüft werden. Wenn Sie darüber sprechen wollen, was denken Sie, wie es jetzt weitergeht, wenn das Verfahren also neu aufgerollt wird?
Also was ich denke, es sollte so weitergehen. Wir sind grundsätzlich wieder in der ersten Instanz. Es müsste eine neue mündliche Verhandlung stattfinden. Und was ich denke und hoffe ist, dass jetzt einmal wirklich geguckt, geprüft, unter Umständen ermittelt wird, wie ist die Situation dieser Frau, sollte sie zurückgeführt werden nach Mauretanien. Tatsächlich haben wir wenig Erkenntnismittel zu Mauretanien. Also insbesondere gibt es zum Beispiel keinen Lagebericht. Umso mehr ist halt das Gericht aufgefordert, dann selbst ermitteln zu lassen. Leider ist im Moment alles sehr schleppend, pandemiebedingt, denke ich. Ich habe ein Verfahren, das wird im Mai 4 Jahre alt und es liegt seitdem nur in dieser Kammer. Also es gab noch keinen Termin zur mündlichen Verhandlung. Im Mai 2017 Klage erhoben und noch keinen Termin zur mündlichen Verhandlung. Und, das finde ich eigentlich eine unzumutbare Situation für die Kläger.
Weil die dann in der ganzen Zeit warten und nicht wissen, was passiert und
absolut, genau. Es handelt sich auch um einen Fall, wo meiner Meinung nach die politische Aktivität belegt ist, ersichtlich ist. Da gibt es Familie im Heimatland, die sind ja zwangsweise getrennt alle voneinander. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum nicht terminiert wird. Es wird in anderen Verfahren terminiert. So ein Verfahren bleibt dann liegen. Das macht mich, ja, im besten Falle, sagen wir mal, ratlos.
Was denken Sie, welche Probleme gibt es im Allgemeinen bei so Asylverfahren in Deutschland?
Im Allgemeinen sehe ich im Asylverfahren zum Beispiel vorneweg eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir müssen mal vergleichen, was wir erwarten von Behörden und von Gerichten und was sie leisten können. Das, was da an Arbeit zu bewältigen ist, ist enorm, das ist mir völlig klar. Und es geht über reine juristische Fallbearbeitung weit hinaus. Allein die, wie soll ich sagen, Social Skills, die da gefordert werden, sie brauchen interkulturelle Kompetenzen, psychologische Kompetenzen, das sind Befragungssituationen. Es geht immer wieder um die Glaubhaftigkeit der Menschen. Das ist enorm schwierig. Die kommen aus anderen Kulturen, Gesellschaften, unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, das Verhältnis Mann-Frau, auch die staatlichen Systeme. Den Wahrheitsgehalt der Antwort herauszufiltern, ist unglaublich schwierig und ist meiner Meinung nach nicht ohne weiteres zu schaffen. Ich sage mal, ich habe die Mandanten hier auch mehrfach und ich kann sie immer wieder anrufen. Wenn mir auffällt, ich habe was nicht verstanden, die Hintergrundinformationen, die sind dann immer so enorm wichtig und lassen mich verstehen, warum etwas so und so abgelaufen ist. Das alles ist leider, glaube ich, vor Gericht zum Beispiel verwehrt. Vor Gericht ist auch die Situation ja einmalig. Es gibt nur eine mündliche Verhandlung. Da treffen die Leute aufeinander in einer ganz besonderen Situation. Die Mandanten sind da nicht frei oder Kläger in den Verfahren eben, die sind da nicht frei. Die sind mit einem ganz großen Druck, gleichzeitig einer Angst. Da soll man mal sein Leben so schildern, dass jemand anderes das alles abnimmt. Unglaublich schwierig. Und Hintergrundwissen zu den Herkunftsländern. Damit meine ich nicht irgendein Halbwissen, sondern echte Informationen, die da bis dahin führen, dass ich auch bestimmte Sachen verstehe, obwohl mir jetzt dieser einzelne Sachverhalt nicht genau erklärt wurde. Also beispielsweise Iran. Hatte ich ein Verfahren, eine Frau, die vortrug, dass sie von ihrem Mann mehrfach über Jahre vergewaltigt wurde und in der Ehe in mehrfacher Hinsicht misshandelt und bedroht wurde. Das alles hat das Gericht auch nicht in Frage gestellt, ist auch nichts in Frage zu stellen nach ihrem Vortrag. Der Richter schrieb dann aber in seinem Urteil, sie hätte sich doch an die Polizei wenden müssen. Und das geht nicht, denn dazu müsste er wissen eigentlich, dass ich im Iran mit diesem Vortrag mich nicht an die Polizei zu wenden brauche. Das alles ist im Iran nicht strafbar. Vergewaltigung in der Ehe, Gewalt in der Ehe ist nicht strafbar. Wie kommt also der Richter auf den Gedanken, sie hätte doch zur Polizei gehen können? So etwas dürfte meiner Meinung nach nicht passieren. Zweites Problem, geht damit einher oder schließt sich da direkt an, ist, dass wir eigentlich keine zweite Instanz haben im Asylverfahren. Das ist ja bekannt, im Grunde soll alles in der ersten Instanz behandelt werden. Das ist auch geklärt, es gibt keinen Anspruch auf eine zweite Instanz. Hintergrund ist, dass es schnell gehen soll, es soll auch Ressourcen schonen und so weiter. Das alles funktioniert aber nicht. Also zum einen geht es nicht schnell, weil diese sehr komplexen Zulassungsverfahren, die wir jetzt haben, die dauern umso länger. Damit sind die Oberverwaltungsgerichte auch mehr als beschäftigt. Also hier, das dauert ja an die 3, manchmal auch länger Jahre, bis über den Zulassungsantrag entschieden wird. Also Zeit gewonnen wird da nicht. Es macht es auch nicht weniger komplex, weil wir uns jetzt über Formfehler streiten, statt offen und ehrlich zu besprechen, ob dieses Urteil so richtig getroffen wurde oder nicht. Und ich möchte zu bedenken geben, dass es doch um ganz erhebliche Sachen geht. Es geht hier nicht um 1 oder 2 Monatsgehälter oder um eine Baugenehmigung, sondern es geht für die meisten Mandanten wirklich um in Deutschland sein oder nicht sein. Und das ist existenziell für die Menschen. Deswegen würde ich sagen, schon aus diesem Gesichtspunkt ist eine Kontrollinstanz erforderlich. Wie kann es sein, dass in einem meiner ersten Verfahren ein Richter zu mir sagte, wortwörtlich, ich werde doch davon ausgehen können, dass eine deutsche Behörde mich nicht anlügt. Im Grunde kommt da etwas zum Vorschein, wo wir uns fragen müssen, ja, wozu arbeiten wir dann noch? Es wird nicht groß in Frage gestellt, was Behördenmitarbeiter sagen zu, wie sich das abgespielt hat, wann das gemacht wurde, ob ein Antrag eingegangen ist oder nicht. Und das ist natürlich Quatsch. Unsere Mandanten müssen belegen, was sie vortragen. Und auch die andere Seite müsste das belegen. Wenn aber ein Verwaltungsgericht davon ausgeht, eine deutsche Behörde lügt nicht, dann brauchen die nichts mehr zu belegen. Divergenz zwischen Anhörer und Entscheider, das gibt es auch immer wieder, ist grundsätzlich schon fragwürdig. Vor allen Dingen aber zum Beispiel in Fällen wie Konversion. Konversionsfälle sind Fälle, in denen Menschen im Moment in Asylverfahren überwiegend aus muslimischen Ländern zum Christentum übertreten. Und dann sagen, ich kann nicht zurück. Wenn die das dort mitbekommen, werde ich dort aufgeknüpft. Da geht es eben darum, dass man prüfen muss, das Bundesamt oder die Gerichte, ist dieser Mensch Christ geworden, mit einer Ernsthaftigkeit, wie es für das Asylverfahren erforderlich ist. Das ist ja ein so innerer persönlicher Vorgang, dass man eben sagt, da müsste wohl die gleiche Person anhören, wie entscheiden. Und trotzdem gibt es auch da immer wieder die Situation, dass eine andere Person entscheidet, als die, die angehört hat und sich dann auf Widersprüche beruft, obwohl sie selbst gar nicht angehört hat. Meiner Meinung nach könnte das Gericht in diesen Fällen sagen, wieder zurück auf Null, wir brauchen wieder eine Anhörung und eine Entscheidung von einer Person. Aber die Gerichte springen einfach in die Lücke und machen selbst dann die Anhörung, sodass es im Grunde nicht mal nur eine Instanz gibt, sondern nur eine ernstzunehmende Entscheidung. Ich persönlich habe das Gefühl, dass gerade Richtern oft nicht in der Lage sind zu sagen, ich kann hier wirklich etwas nicht entscheiden oder nicht erkennen oder nicht darüber urteilen. Ist es vielleicht möglich, dass ich am Ende etwas nicht weiß oder nicht erklären kann und es doch so ist? Das scheint Richtern ein schwer aushaltbarer Zustand zu sein. Sie entscheiden oder treffen Feststellungen zu Sachverhalten, die ihnen eigentlich so fremd wie nur was sein müssen und behaupten aber, das erkläre sich mit dem gesunden Menschenverstand oder aus allgemeiner Lebenserfahrung oder so. Und es geht um die Lebenserfahrungen von beispielsweise misshandelten Frauen im Iran, Frauen aus ehemaligen Sklavenstämmen in Mauretanien, afghanischen jungen Männern, die als Hirten aufgewachsen sind, dann in den Iran und dort als Flüchtlinge in einem anderen muslimischen Land gelebt haben. Was wollen wir da mit unserer allgemeinen Lebenserfahrung zu sagen?
Das bedeutet, es braucht sozusagen Ihrer Meinung nach mindestens eine zweite juristische Instanz, aber es braucht ja vor allem auch eine viel intensivere Schulung aller Menschen, die an diesen Verfahren beteiligt sind, in jeglicher Hinsicht, also in ethnologischer, in sozialpsychologischer, in psychologischer Hinsicht.
Unbedingt, genau, das haben Sie genau so gut zusammengefasst. Wenn man mich umgekehrt nach der Kehrseite dieser Medaille fragen würde, würde ich sagen, die Schlussfolgerungen daraus für mich wären, es zeigte sich, dass in diesen Asylverfahren so viele Fehler gemacht werden, aufgrund der gezeigten Sollbruchstellen, dass man wirklich eine echte Korrekturinstanz braucht. Und dennoch und trotzdem, ich weiß nicht, wie das gehen könnte, Schulungen, Fortbildungen aller beteiligten Entscheider, von Behörde bis hin zu den Gerichten. Wie gesagt, diese interkulturelle Kompetenz, psychologische Kompetenzen, Hintergrundwissen, viele, viele Social Skills, um mit Menschen aus anderen Kulturen so umgehen zu können, dass man versteht, was sie sagen, warum sie etwas machen, wie man fragen kann, wie man die Situation einzuordnen hat. Manchmal denke ich auch, männlichen Richtern ist gar nicht bewusst, wie sie und diese ganze Situation, Gerichtssaal, auf beispielsweise eine Frau aus dem Iran wirken und dann sagen, sie hat so kurz angebunden und wenig detailreich geschildert. Für diese Frauen ist eine erhebliche Überwindung, den Mund aufzumachen in dieser Situation. Das ist unvorstellbar. Und das wegzudenken, zu überspringen zu können als Richter, das erfordert schon viel, das bin ich mir bewusst. Und dann zu gucken, wie komme ich trotzdem an das, was wirklich passiert ist, an die Wahrheit, wenn ich nur die Aussagen dieser Frau habe. Das ist eine große Herausforderung.
Shahna lebt in Deutschland und wartet noch immer auf Asyl. Er erzählt uns, warum er aus seinem Herkunftsland flüchten musste und wie das Leben in Mecklenburg-Vorpommern ist, für ihn, der in Deutschland Asyl beantragt hat.
Pour moi, j'ai quitté mon pays à cause des problèmes de l'esclavage.
Ich habe Mauretanien aufgrund der Probleme mit der Sklaverei verlassen und wegen der Ungleichheiten in meinem Land.
Dans mon pays Mauritanie, parce que en Mauritanie, je suis membre d'une organisation des droits de l'homme.
Ich bin dort seit 2009 Mitglied einer Menschenrechtsorganisation gewesen, die von der mauretanischen Regierung nicht anerkannt wird. Aber in der ganzen Welt, in Europa, den USA, in Kanada, überall ist sie anerkannt.
Donc, je participe, je suis membre dans cette organisation depuis 2009. Je rentre dans la prison aussi de 2011 à cause des problèmes de l'esclavage.
Wegen der Probleme mit der Sklaverei bin ich 2011 auch ins Gefängnis gekommen.
Avec mes amis dans une manifestation contre une fille.
Mit meinen Freunden habe ich an einer Demonstration wegen eines 12-jährigen Mädchens teilgenommen, dessen eine Familie als Sklavin arbeiten musste. Die Frau wurde verhaftet und war auf dem Kommissariat. Nach 4 Tagen hat die Polizei beschlossen, die Frau freizulassen. Aber das versklavte Mädchen wurde nicht befreit und ist weiterhin Sklavin.
Le gouvernement a pris la femme en prison parce qu'elle a des filles de 12 ans comme ça ou bien 11 ans.
Das ist nicht normal. Die Frau hätte ins Gefängnis gehen müssen. Mit meinen Freunden habe ich an allen Aktivitäten teilgenommen, die wir in Mauretanien organisiert haben. Man trifft selten einen Mauretanier, der Papiere hat.
Rarement aussi on trouve un Mauritanien, il a des papiers.
À cause de la problématique dont tu as parlé au début.
Aufgrund der Probleme, über die du am Anfang gesprochen hast, der sozialen Ungleichheit im Land.
Oui. Ah, voilà.
Pour moi aussi, je pense peut-être le gouvernement allemand.
Ich glaube auch, dass die Regierung in Deutschland die Probleme in Mauretanien nicht wirklich kennt. Die Probleme mit der Sklaverei, die Probleme der Ungleichheit und der Repression. Es gibt Probleme mit der Regierung, mit der Polizei. Bei Demonstrationen schlagen die Polizisten die Menschen wie Tiere. Das ist unglaublich. Es gibt Mitglieder in unserer Organisation, denen haben sie die Arme gebrochen, die Füße, alles. Sie haben schwere Kopfverletzungen davon getragen, weil die Polizei sie geschlagen hat.
Dans notre organisation, ils ont cassé l'arme, ils ont cassé les pieds, ils ont cassé tout, ils ont cassé les têtes à cause de la frappe de police.
2016 hat die Regierung unsere Organisation verboten. Viele Mitglieder, vor allem diejenigen, die im Vorstand waren, wurden damals verhaftet.
Ils ont décidé pour finir notre organisation Iran Mauritanie. Ils ont dit donc maintenant on va finir cette organisation. Ils ont commencé prendre ou bien d'arrestation beaucoup de gens, surtout les membres de bureau exécutif.
Ich war auch im Vorstand. Deshalb habe ich 2016 mein Land verlassen. Seither bin ich hier.
Pour cela, j'ai quitté mon pays depuis 2016. Je suis ici jusqu'à maintenant. De depuis lors jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé interview avec le juge parce que normalement, je trouve un interview avec lui.
Ich habe noch keinen Bescheid wegen meinem Asylverfahren bekommen. 2019 haben Sie ein Interview mit mir gemacht, aber es gibt noch keine Entscheidung.
Wenn du so in der Schwebe bist, was bedeutet das für dich, für deinen Alltag? Du kannst nicht arbeiten gehen, du kannst dir keine Wohnung suchen. Wie sehen deine Lebensbedingungen aus, weil du auf deinen Asylbescheid wartest?
Donc la situation c'est très difficile parce que on habite.
Ja, die Situation ist sehr schwierig, weil wir in einem Heim leben. Das ist sehr kompliziert.
C'est très compliqué parce que normalement tu habites avec quelqu'un qui vous êtes pas.
Normalerweise lebst du zusammen mit jemandem in einem Zimmer. Ihr habt nicht das gleiche Alter, ihr habt nicht die gleiche Kultur, manchmal habt ihr nicht die gleiche Religion. Das ist also ein bisschen kompliziert.
C'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est difficile aussi parfois. Tu peux pas bien dormir parce que les gens.
Manchmal kannst du nicht schlafen, weil dein Nachbar die ganze Nacht telefoniert. Das ist schwierig. Wir benutzen auch dieselben Toiletten, wir teilen die Küche. Es gibt Menschen, die hinterlassen das sehr schmutzig.
Si ça continue comme ça et quelqu'un habite dans cette situation, il devrait.
Manchmal kannst du nachts nicht schlafen, du kannst nicht rausgehen, du kannst dir keine Arbeit suchen.
Il passe peut-être il peut faire une semaine, il peut pas dormir dans la nuit et en même temps aussi tu as toujours dans ta lit, tu peux pas quitter ici.
Du kannst deine Freunde nicht besuchen. Auch Besucher für mehrere Tage zu empfangen ist hier verboten. Gleichzeitig gibt es hier eine Aufteilung im Haus. In unserem Heim gibt es 4 Stockwerke. Im Erdgeschoss leben Männer, aber auch Frauen. Im 2. Stock sind nur Männer untergebracht, gemischt aus vielen verschiedenen Ländern. Der 3. Stock ist nur für Russen und Ukrainer.
Der troisième étage, c'est seulement pour un seul pays.
Ich finde das rassistisch. Das ist nicht normal. Asylsuchende sollten zusammenleben. Warum gibt es eine Etage nur für diese Menschen? Das ist nicht gut.
Pour moi, je vis ça, c'est un peu de racisme. Parce que ça, c'est pas normal. Si on a demandé asile, normalement, on habite ensemble. C'est comme ça.
Hier kannst du nicht rausgehen, um in einem anderen Dorf Arbeit zu suchen. Dafür bekommst du keine Genehmigung von den Behörden.
Wenn ihr mehr über antirassistische Solidarität und die Kämpfe von Migrantinnen und Geflüchteten erfahren wollt, empfehlen wir euch die Webseiten von Pro Bleiberecht und AfriJob Interact. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit solidarischen Grüßen.